Möchtest du damit sagen, dass die besten Auslese nicht immer die besten Auslese ist?
Aber ich würde jetzt sagen, auf einer befristeten Professur würde ich rückblickend gesehen nicht mehr so viel investieren. Öfter Nein sagen.
Willkommen bei Leaving Academia, dem Podcast für WissenschaftlerInnen, die sich fragen, ob die Wissenschaft wirklich noch der richtige Ort für sie ist. Ich bin Sandra und berate Promovierende, Postdocs und ProfessorInnen im Übergang. Ich begleite zudem Menschen dabei, ihre Kompetenzen neu zu denken und berufliche Perspektiven außerhalb der Wissenschaft zu entwickeln. Hier geht es nicht um schnelle Ausstiege, sondern um bewusste Entscheidungen, Klarheit und realistische nächste Schritte. In dieser Folge spreche ich mit Martina, die selbst den Weg aus der Wissenschaft gegangen ist. Wir sprechen darüber, wie es ist, kurz vor der Lebenszeit Professur auszusteigen, welche Zweifel dabei eine Rolle gespielt haben und was sich im Rückblick als besonders wichtig erwiesen hat.
Hallo Martina, schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo Sandra, ja, sehr gerne. Mein Name ist Martina, ich habe Philosophie studiert, mich dann in Medizinethik habilitiert. Später habe ich dann einen Master in Wirtschaftspsychologie absolviert und deshalb bin ich wahrscheinlich auch heute hier. Ich habe einen Ruf auf eine Lebenszeitprofessur abgelehnt, um jetzt in einer Leitungsfunktion im privatwirtschaftlichen Gesundheitsbereich tätig zu sein.
Das ist sehr spannend. Ich freue mich, dass wir jetzt die zweite Professorin dabei haben, die davon erzählt. Aber kannst du erst noch mal ein bisschen was zu deinem Bildungsweg an sich erzählen, weil das ja sehr unterschiedliche Bereiche dann auch noch sind. Vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich. Das kannst du vielleicht mal einmal erzählen.
Ja, sehr gerne. Ja, ich habe nach dem Studium der Philosophie, also nein, ich muss eigentlich anders anfangen, denn ich habe, bevor ich überhaupt Philosophie studiert habe, war ich schon in einem Wirtschaftsunternehmen tätig für 2 Jahre. In Österreich ist es ja so, dass man Matura oder Abi machen kann in einem berufsbildenden Zweig. Also das ist nicht nur entweder Gymnasium oder Ausbildung, sondern wirklich eine berufsbildende Schule, die dann ein Jahr länger dauert und man hat aber dann auch Matura. Das heißt, es ist der Vorteil, man kann dann studieren oder gleich arbeiten. Also man hat dann wirklich eine wirtschaftliche Ausbildung, ist gleich einsetzbar. Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Das war so, ist nicht besonders aufregend, das war ein interessanter Einblick. Es war ein Importunternehmen, in dem ich Auftragsbearbeitung gemacht habe und so klassische Bürotätigkeit. Und dann kam so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelesen, sehr viel Philosophie gelesen. Also Albert Camus zum Beispiel ist mir da untergekommen. Und das war eigentlich dann so der Stein des Anstoßes, dass ich mich für Philosophie als Studium auch interessiert habe. Habe dann in Salzburg ein bisschen geschnuppert, habe mich in ein paar Vorlesungen hineingesetzt und habe dann gemerkt, das möchte ich jetzt eigentlich noch machen. Ich habe das dann relativ rasch studiert. Ich habe auch nebenher gearbeitet, weil da war ich dann schon in so einer Situation, in der ich schon eine eigene Wohnung hatte. Das wollte ich dann auch wieder nicht aufgeben fürs Studium. Jetzt war das so parallel, was übrigens gar nicht schadet, finde ich, arbeiten und studieren parallel. Also das prägt schon auch, wenn man merkt, dass man Geld verdienen muss. Und das war eine sehr spannende Zeit, in der ich mir dachte, das wäre doch was als Job, ja, an der Uni zu arbeiten, weil mir das sehr gut gefallen hat. Als Studentin, und da war es, Philosophie ist ja oft sehr klein und so war es in Salzburg auch, alles sehr persönlich und sehr nette Vortragende, Lehrende. Und das konnte ich mir gut vorstellen. Und ich hatte dann tatsächlich auch das große Glück, dass es eine Doktorandenstelle gab, als ich mit dem Diplomstudium, das es damals noch war, fertig war, ja, mit dem Master heute, die ich dann auch bekommen habe. Und hier auch wieder sehr viel Glück hatte, weil ich einen Doktorvater hatte, der mich sehr frei arbeiten ließ. Also es ist, war nicht der Fall, wie man es jetzt oft hört oder auch damals schon in meiner Zeit, dass die Leute sehr eingesetzt werden für Administratives, viel abarbeiten müssen dann eigentlich für den Professor, sondern der ließ mich sehr frei an meiner Doktorarbeit schreiben, hat mich unterstützt, wenn ich nebenher was anderes publizieren wollte. Also ich wurde nicht ausgebeutet. Also war wirklich eine gute Zeit, in der ich in Ruhe meine Thesis schreiben konnte. Ja, und dann war es einfach danach so, dass ich Blut geleckt habe und weitermachen wollte. Ja, für mich war dann klar, ich will in der Wissenschaft bleiben und möchte auch weg von Salzburg. Das war dann wirklich eben mit Studium und Doktoratsstudium doch insgesamt dann 7 Jahre, die ich dort schon verbracht hatte. Und bin dann nach Deutschland gegangen. Ich war dann an der Medizinischen Hochschule in Hannover in einem sehr spannenden medizinethischen Projekt. Das war dann sozusagen auch der Einstieg in das Thema meiner Habil. Nämlich da gab es eine Stelle in einem DFG-Projekt von dem damaligen Juniorprofessor, bei dem ich dann angestellt war, zum Thema Demenz. Ethische Aspekte bei Demenz, da ging es um klinische Leitlinien. Und das war ein Thema, das mich immer schon interessiert hatte, also vor allem auch der Bereich der Medizinethik. Ich dachte immer, nachdem ich aus der Wirtschaft gekommen bin, ich studiere jetzt Philosophie und dann mache ich Wirtschaftsethik, was ja durchaus auch ein Bereich sein kann. Und dann ist es eben die Medizinethik geworden. Also klar war mir schnell im Studium, ich möchte irgendwas machen, was praktische Relevanz hat. Also ich war nie diese klassische Elfenbeinturm-Philosophin, ja, die man sich oft vorstellt, sondern es war für mich schon sehr klar, ich möchte etwas machen, was auch einen gesellschaftlichen Wert hat. Philosophen genügen ja oft sich selbst, ja, so in diesem eigenen Dunstkreis und man spricht viel über Wittgenstein und Heidegger und so weiter und möchte gar nicht darüber hinausgehen. Also das war nie so mein Fall. Deshalb war das wirklich ein schönes Thema, auch mit Klinikern schon zusammenzuarbeiten. Und in diesem Zusammenhang wurde mir dann relativ schnell auch klar, dass ich in diesem Kontext auch meine Habilitation machen möchte, nämlich zum Thema Demenz und Ethik. Und das hat dann auch ganz gut über ein paar so Umwege funktioniert. Ich war dann nach diesem Projekt in Hannover in Bielefeld, da hatte ich keine Projektstelle und auch keine richtige Postdoc-Stelle. Das war so LFBA,
Lehrkraft für besondere Aufgaben.
Lehrkraft für besondere Aufgaben, so hieß es genau, ja. Und das war halt vor allem Lehre und das war halt, ja, genau, das war so eine Phase, in der ich schon mal überlegt hatte, die Wissenschaft aufzugeben, weil da ist viel zusammengekommen, was mir dann keine Freude gemacht hat. Es war auch nicht der richtige Ort für mich. Es war auch privat sehr schwer zu vereinbaren mit Bielefeld und damals Salzburg. Und das war so ein Momentum, in dem ich dachte, ja, vielleicht lasse ich das doch hinter mir. Dann kam aber eine kurze Forschungsstelle in Salzburg, die mich dann wieder so ein bisschen gepusht hat, doch weiterzumachen. Und dann kam eine wunderbare Postdoc-Stelle an der Universität Erlangen-Nürnberg. Für 5 Jahre, volle Stelle und wirklich eine gute Zeit, in der ich dann meine Habilitation an einer medizinischen Fakultät kumulativ verfassen konnte, abschließen konnte. Und das war dann sozusagen, jetzt steht mir die Welt offen. Ja. Rückblickend würde ich sagen, das war tatsächlich eine der besten Phasen in dieser Postdoc-Phase, weil die Dissertation ist fertig und die Habil ist so ein bisschen, was man sagt, ja, wenn man das jetzt nicht machen würde, geht die Welt auch nicht unter. Ja, dann hat man eigentlich schon einiges geschafft. Manche haben auch gesagt, Habil ist immer schwierig, weil dann bist du für Projektstellen eigentlich überqualifiziert und bekommst schwer was. Und ob es jemals was mit einer Professur wird, das weiß man ja nicht. Ja, das steht ja in den Sternen. Deshalb habe ich das relativ locker gesehen. Es hat dann eben geklappt, gerade weil es auch kumulativ ist. Das ist natürlich abseits der Geisteswissenschaften ein sehr schöner Weg, wenn man eben aus den Publikationen zusammengefasst dann die Habil machen kann. Und ja, und dann habe ich gesehen, dass eine Stiftungsprofessur in Graz in Österreich wieder ausgeschrieben war. Und mein Wunsch war schon immer so, wieder zurück nach Österreich, nach meiner Zeit in Deutschland. Und das habe ich mich beworben, war auch beim Hearing. Und dann habe ich mal ganz lange nichts gehört. Ich war dann zwischenzeitlich in einem, nicht in einem Projekt, sondern habe einen Forschungsaufenthalt absolviert in Norwegen, in Oslo, wo so eine Demenz-Koryphäe tätig war, die ich bei einer Tagung kennengelernt habe. Da war dann mein Mentor vor Ort und da war ich dann einige Zeit als Gastforscherin. Und da wusste ich aber noch nicht, ob es mit Graz was wird. Also das war eine sehr unsichere Phase, die nicht ganz einfach war. Und es war dann tatsächlich so, dass ich für diese Stiftungsprofessur nicht den Platz 1 hatte, sondern das deshalb auch gedauert hat, weil ich dann einfach erst den Beruf später bekommen habe, den ich dann auch angenommen habe. Und die Stiftungsprofessur war für 5 Jahre. Das war so der Weg zur Professur. Und das war dann Anfang voller Euphorie, ja, jetzt eine Professur. Gleichzeitig aber auch die Sorge, was ist in 5 Jahren? Ja, es ist natürlich das nächste. Also befristete Professuren sind schon ein Thema, die ich auch politisch problematisch finde, befristete Professuren, wo man sich überlegen könnte. Also ich kenne durchaus auch inzwischen Präsidentinnen an deutschen Unis, die sagen, wir machen das gar nicht mehr so befristete Professuren oder Postdoc-Stellen ohne Tenure Track, ohne Evaluierung. Denn wenn man sagt, okay, man leistet jetzt 5 Jahre voll, und dann wird man evaluiert und dann entfristet, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man dann wirklich wieder sich bewerben muss und sich nochmal so behaupten muss in diesem wirklich mühsamen Verfahren und wo es einfach sein kann, dass man wieder ausgenockt wird, ja, und dann wirklich diese viele Zeit investiert hat und viel, viel auch bewegt hat. Und bei mir war es allerdings so, das muss ich sagen, war auch sehr fair. Da wurde mir gesagt, man weiß nicht, wie es weitergeht nach den 5 Jahren. Es war nicht klar, dass es danach eine entfristete Lebenszeitprofessur gibt. Das wird es mir von Anfang an gesagt worden. Und das war eigentlich dann so der Schlüsselmoment, wenn ich gesagt habe, gleich am Anfang in meiner Zeit in Graz, ich mache noch nebenbei was in Wirtschaft. Deshalb habe ich berufsbegleitend diesen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. Das hat sich ganz gut vereinbaren lassen. Also es fiel dann in die Corona-Zeit, was ein Vorteil war, weil ich das dann noch besser vereinbaren konnte, als wenn ich wirklich viel herumfahren hätte müssen. Und das hat mir so ein bisschen eine Sicherheit gegeben, ja. Ich wusste jetzt mit meinem Lebenslauf eben doch mit diesem praktischen Zugang der Medizinethik, dann auch mit den 2 Jahren, die ich doch schon mal in der Wirtschaft war, auch wenn es schon lange her war, aber so ein bisschen Grundstock hatte ich ja. Und damit einen Wirtschaftspsychologie-MBA hatte ich zumindest das Gefühl, da kann ich dann auch was anderes machen, wenn es in Graz nicht weitergeht oder wenn ich nicht weitermachen will. Weil, wie gesagt, ich hatte schon immer wieder diese Phasen, wo ich mir nicht sicher war, ob das richtig ist, in der Wissenschaft zu bleiben. Diese hohe Mobilität, diese Unsicherheit, also alles, was du schon mit deinen Podcast-Gästen vor mir besprochen hast, ja, das hat mich natürlich genauso betroffen. Und deshalb war mir das ganz wichtig, dann auch eine andere Möglichkeit zu haben. Ich möchte es gar nicht Plan B oder Alternative nennen, sondern einfach zu sagen, es gibt noch etwas anderes, was mich genauso interessiert und was ich mir auch gut vorstellen könnte. Und dann war es tatsächlich so, dass es entschieden wurde, dass an der Universität Graz entschieden wurde, vom Rektor, vom damaligen, dass es eine entfristete Lebenszeitprofessur für Healthcare Ethics nach der Stiftungsprofessur geben sollte. Allerdings musste ich mich da ganz normal wieder drauf bewerben. Und das war schon nicht einfach und auch nicht sehr angenehm. Also mir wurde schon vermittelt, jetzt wollen wir noch mal was sehen. Also ich habe in diesen 5 Jahren sehr viel geleistet, sehr viel aufgebaut, da war ja vorher nichts. Und trotzdem wurde mir jetzt nicht so das Gefühl gegeben, ja, du wirst es sowieso. Also für manche schon, aber das sind ja dann auch die, die dann vielleicht nicht so viel zu sagen haben, die das so sehen. Und dann sitzen halt auch so Leute in der Kommission, da rede ich jetzt ganz offen, und sie denken, okay, die haben nie eine HABIL gemacht und die bewerten einen dann. Ja, die haben irgendeine Assistenzprofessur, seit sie Mitte 30 sind oder 40, weil das damals noch so viel einfacher war, einfach dann an der Uni zu bleiben, wenn einen der Professor mochte. Gibt es ja genügend Fälle. Und die bewerten einen dann so von oben herab, ja, was man gut und was man schlecht macht. Und der Kandidat ist ja doch deutlich besser und so, ja, so was kriegt man dann zu hören. Und das war schon nicht ganz, ganz einfach. Du musst mich stoppen, wenn ich zu lange
Nein,
erzähle.
rede weiter, es ist sehr spannend.
Genau, und das war dann aber tatsächlich schon so eine Phase, also als ich wusste, dass ich mich nochmal bewerben muss in Graz, habe ich mich schon ein bisschen in der Wirtschaft umgesehen. Also da gab es dann schon auch eine Stelle, die ich haben hätte können, wo die Bedingungen aber nicht so waren. Dass ich dachte, nein, nicht um jeden Preis, jetzt schaue ich mir mal Graz an. Aber ich habe mich schon gefragt, ob ich mich überhaupt diesem ganzen Verfahren aussetzen möchte. Und es war die Zeit in Graz, so viel ich gelernt habe und so toll es auch war, schon eine nicht ganz einfache Zeit, gerade als Frau auf einer Professur, wo es dann auch darum geht, sehr viele Kommissionen zu begleiten. Es war eine kleine Fakultät. Und es ist immer diese 50% Frauenanteil, ja. Und das ist, finde ich, ein riesen Nachteil für Frauen, noch solange nur 30% Frauenprofessorinnen sind. Deshalb liegt die ganze Last dieser Kommissionsarbeit bei uns Frauen. Und ich muss auch sagen, ich habe oft Ja gesagt, ich habe selten Nein gesagt. Weil ich dachte, wenn ich das nicht mache, dann macht es ja wieder ein Mann. Und wir müssen das ja so entwickeln, dass es wieder oder dass es irgendwann mal paritätisch wird, ja, und dass wir ein gutes Verhältnis in den Kommissionen haben. Also da war ich sehr oft in so einer Zwickmühle, weil es einerseits nicht fair ist, dass wir Frauen die ganze Kommissionsarbeit leisten müssen, so interessant das auch ist, ja, also es ist ja, da lernt man ja auch ganz viel und man hat Einfluss und kann da mitgestalten. Aber gleichzeitig ist das natürlich Zeit, die einem fehlt bei der Forschung, bei der Betreuung von Arbeiten. Und es war einfach sehr, sehr viel. Also ich habe vorher nie so viel gearbeitet und ich werde vielleicht auch gar nicht mehr so viel arbeiten in meinem Leben wie auf dieser Professur. Es war wirklich, wurde auch sehr viel, was auch irrsinnig Spaß gemacht hat und ist mir auch immer schwer gefallen, irgendwo abzusagen, sehr viel zu Vorträgen eingeladen. Also diese Ethik der Demenz, das ist natürlich ein Thema, das irgendwie jeden betrifft. Ja, jeder hat Sorge, mal dement zu werden oder kennt jemanden. Und dann eben da ethische Aspekte herauszuarbeiten. Ich habe sehr viele Vorträge eben auch für Professionals gehalten. Aber auch Fachtagungen und Projekte. Und dann wird man gefragt, ob man in Drittmittelprojekten sozusagen diesen Ethikteil übernimmt. Kann man auch nicht nein sagen, weil die Drittmittel brauchen wir dann. Also es war sehr, sehr viel. Viele Arbeiten habe ich auch betreut, weil halt das auch die Themen sind, die Studierenden interessiert haben. Es war viel. Es war viel sehr spannend. Aber ich würde jetzt auch rückblickend sagen, es war zu viel. Also ich habe sehr viel investiert und hatte eben dann in diesem Verfahren kein schönes Gefühl. Also es war jetzt wirklich nicht angenehm für das, was ich mir gedacht habe, was ich hier investiert habe. Und ich fand auch, dass in dem Fall so eine Evaluierung eigentlich ideal gewesen wäre. Mhm. Ja, einfach zu sagen, was muss man erreichen, was haben wir geschafft und dann die Entfristung. Und dann auch nochmal verhandeln zu können. Ich war dann tatsächlich die Erstgereihte. Es war, glaube ich, ein sehr starkes Kopf-an-Kopf-Rennen, aber es gab schon auch Kolleginnen, die mich sehr unterstützt haben. Also da muss ich auch sagen an der Fakultät, dass es zu die Frauensolidarität und die Frauenförderung doch sehr stark war. Und es gab auch genug Leute, die mich sicher wollten, aber es waren dann die Verhandlungen, das nächste, die auch wieder nicht sehr schön waren. Also das war dann tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, okay, jetzt habe ich 5 Jahre sehr viel geleistet, inhaltlich diese Professur aufgebaut, Drittmittel an Land gezogen, viele Arbeiten betreut, habe einen großen Wirkungsradius mit meinen Themen, dem deutlich über das Universitäre hinausgeht. Und trotzdem wurde mir dann bei diesen Verhandlungen gesagt, was alles nicht geht, was ich alles nicht haben kann und was nicht möglich ist und das bekommen ja andere auch nicht und so. Also das war schon auch so, ich dachte, worum geht's jetzt? Geht's jetzt darum, dass ich hier gut weiterarbeiten kann, dass ihr das unterstützt, was ich mache, dass ihr die Professur wichtig findet oder dass andere, die schon länger da sind und vielleicht auch nicht so viel leisten, das auch nicht bekommen. Also das fand ich irgendwie schwierig, weil ich dachte, das würde in der Wirtschaft schon mal nicht passieren. Ne? Sagte, wenn wer viel leistet, dann bekommt er auch mehr und wird unterstützt. Und das hat mich tatsächlich sehr gestört. Und ich habe dann parallel eben immer wieder auch in der Wirtschaft geschaut. Und dann kam der Zeitpunkt, an dem ich dieses Angebot bekommen habe, was ich dann angenommen habe in der Wirtschaft. Ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht um jeden Preis diese Professur annehmen. Und jetzt bin ich ein Jahr in dieser Position und habe es nicht bereut. Also es ist tatsächlich eine sehr schöne Stelle, in der ich sehr viel bewirken kann und auch das Schöne aus der Wissenschaft mitnehmen konnte. Also ich kann weiter Dinge machen, die mir immer Freude gemacht haben, weil ich eine sehr offene Geschäftsführung habe, also die sehr offen für Neues sind, für Innovation, das sogar sehr unterstützen. Und sich freuen, wenn ich hier Ideen einbringe oder eben Vorträge halte, die auch dann mit der Firma zusammenhängen, weil ich das sehr gut verbinden kann, weil es eben auch ein Gesundheitsunternehmen ist, wo diese ethischen Aspekte durchaus eine große Rolle spielen. Vielleicht auch wieder viel Glück, ja, weil es ja oft heißt, in der Wirtschaft ist alles so hart und man hat keine Freiheiten mehr. Also ich erlebe das ganz, ganz anders. Mhm. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich an der Universität auch das Gefühl habe, ich kann mich nicht frei bewegen, weil es fehlt immer an Geld. Wenn man kein Geld hat, hat man keine Mitarbeiter, dann muss man gute Mitarbeiter dann wieder gehen lassen, weil dann die Drittmittel auslaufen, man hat aber noch keine neuen. Das fand ich auch immer ganz schwierig, diese guten Leute, die dann oft nicht noch keine Folgestelle hatten. Das war wirklich schwierig. Und in der Wirtschaft erlebe ich es gerade so bei dem Team, das ich leite, dass ich eben die Leute motivieren muss und schauen muss, dass die bleiben, ja, weil es in der Wirtschaft so viel mehr Möglichkeiten gibt. und die überall gut bezahlt bekommen, ja, ohne langen Und das ist, sind wirklich Welten dazwischen. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass es auf Professuren, dass wir schon als Professorinnen und Professoren sehr viel in Kauf nehmen. Also alle, die da wirklich dranbleiben und da weitermachen, sind meines Erachtens sehr, sehr fleißig, wirkliche Arbeitstiere, die dann auch was bewegen wollen, weil das, ich habe so viele Stunden investiert, ja, das konnte ich mir auf Dauer eben auch nicht vorstellen. Und nachdem man mir nicht gesagt hat, ja, wir schauen uns, dass wir deine Bedingungen verbessern und dass du mehr Mitarbeitende fix bekommst, ohne Drittmittel einwerben zu müssen, nachdem das alles nicht möglich war, dachte ich, ja, so kann ich einfach nicht weitermachen.
Ist dir das von alleine gekommen oder hattest du da irgendwie ein Coaching oder sowas, wo auch so Sachen mit dir hinterfragt wurden, was deine Prioritäten sind oder sowas?
Oh nein, das war tatsächlich ich, weil ich eigentlich schon immer schon gemerkt habe, mir ist auch mein Privatleben sehr wichtig. Und ich bin auch nicht der Typ, und das habe ich einfach auch gemerkt im Austausch mit anderen, die eine Professur hatten oder noch nicht mal eine Professur und viel gearbeitet haben, die gesagt haben, ja, am Sonntag habe ich jetzt die Dissertation von dem und dem gelesen. Und dachte ich, das möchte ich nicht, ja. Ich möchte am Sonntag frei haben. Dann, das hat mich schon immer wieder daran zweifeln lassen, ob ich geeignet bin für eine Professur, wenn man da eine 7-Tage-Woche hat. Was bin ich an Samstagen im Hörsaal gestanden, ja, weil dann irgendeine Tagung war oder Lehrveranstaltung, die ich eben auch noch irgendwie mitmachen sollte und halt dann nur der Samstag Zeit war, unbezahlt natürlich, ja, also solche Dinge. Du nix, wenn ich das in der Wirtschaft erzähle, schau mich alle groß an, ja, weil es undenkbar ist, dass man sich da am Samstag noch irgendwo hinsetzt, ohne dass man dann bezahlt wird dafür, ja. Also das muss ich schon sagen, da wird sehr viel investiert dafür, dass wenig Unterstützung oft kommt. So. Es muss schon eine sehr große Leidenschaft sein, dass es mir aufgefallen hat, dass man sagt, ich lebe dafür und ich bin die Professur. Das ist auch so ein großer Unterschied zur Wirtschaft. In der Wirtschaft hat man diese Position und in der Wissenschaft ist man diese Position. Ja, das Privatnetz auch gleichzeitig mein Firmen-Uni-Handy, ja, also was ich anrufe, dann auch mein Privathandy bekommen habe. Das erste, was ich in meinem neuen Job bekommen habe, war ein Firmenhandy, das ich dann am Wochenende ausschalte. Es ist auch in einer Führungsposition muss ich da am Wochenende nicht erreichbar sein.
Erzählst
Also
du
das
das
habe ich
mal?
schon, ja.
Entschuldigung, erzählst du
Nein, ich
das
wollte
mal
nur
ganz
sagen, dass ich das schon selbst gemerkt habe, ja, dass da große Unterschiede gibt zu Leuten, die einfach sagen, ich setze mich am Wochenende hin und schreibe den Artikel fertig.
Erzählst du noch mal ganz kurz, was du jetzt genau machst?
Das ist ein Unternehmen, das mehrere Gesundheitshotels in Österreich hat, also zu den 10 Gesundheitshotels in Österreich gehören. Und ich bin jetzt in Kufstein, das ist ein, das schönste Kleinstadt Österreich, heißt das offiziell, in Tirol. Und von hier aus werden diese Hotels gemanagt, also alles, was über dieses tägliche hinausgeht. Das heißt, in der Zentrale hier in Kufstein ist der Einkauf, das Marketing, die Lohnverrechnung, die Buchhaltung und auch meine Abteilung People and Culture. People and Culture ist nicht immer so. Das war so etwas, was ich gleich mal ändern durfte. Das war früher Human Resources. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ich mache mehr oder etwas anderes als menschliche Ressourcen zu verwalten oder zu steuern, sondern uns geht es sehr stark um Unternehmenskultur, um Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung. Und deshalb habe ich so nach 3 Monaten, glaube ich, schon der Geschäftsführung vorgeschlagen, diese Umbenennung in People and Culture. Und sie fanden das richtig gut und deshalb sind wir jetzt diese Abteilung. Und da geht es wirklich auch darum, dass man tolle Veranstaltungen macht für die Mitarbeitenden und auch Fortbildungen, auch für die Direktoren versuche ich das zu forcieren, für die Hoteldirektoren, dass die auch wirklich so Positive Leadership zum Beispiel machen, auch so diese interkulturelle Kompetenz ist mir auch ein Anliegen, diese Dinge. Und darüber hinaus habe ich zum Beispiel einen Blog initiiert, wo wir regelmäßig auch Beiträge liefern, wo ich auch weiterhin schreiben kann. Und in einer Woche, nächste Woche, ist die konstituierende Sitzung einer Ethikkommission, die ich gegründet habe mit einer Kollegin für den Konzern. Da geht es darum, dass wir unsere Ärztinnen und Ärzte, die ja in Gesundheitshotels erforderlich sind, unterstützen in ihrer Forschung. Und weil wir auch mit Fachhochschulen Kooperationen haben, Fachhochschulen für Gesundheitsberufe, dass auch die bei uns arbeiten, einreichen können und dann mit Vivier-Hotels zusammenarbeiten, zum Beispiel PhysiotherapeutInnen oder auch DiätologInnen. Also da versuchen wir auch die Forschung zu stärken. Da kann ich auch sehr viel gestalten.
Welche Teile aus deinem bisherigen Leben kommen wie jetzt in diese Stelle rein? Also ist es nur der MBA, der nachher den Ausschlag gegeben hat, dass du da gelandet bist? Oder ist es die Kombination? Oder wie passt das zusammen? Wie hast du die Leute überzeugt, dass du die Richtige bist?
Also zum einen ist es, wie gesagt, eben auch im Gesundheitsbereich. Das war mir sehr wichtig. Ich könnte jetzt nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo es nur ums Geld verdienen geht. Oder darum, Geld zu scheffeln für einen Konzern, ja, wo es jetzt keinen ideellen Wert gibt. Und das war so, also ich kenne dieses Unternehmen schon länger und fand das immer toll, dachte ich, wow, ein Unternehmen, das sich um die Gesundheit von Menschen kümmert. Da geht es ja oft um die Prävention, um Gesundheitsförderung, um Wellness im weiteren Sinn. Ja. Also es ist wirklich dadurch, dass wir auch Ärztinnen und Ärzte haben, die auch Kurgäste zum Beispiel begleiten, ist das wirklich etwas, was ich sehr gut vertreten kann. Also das war so das eine. Und nachdem ich aus der Medizinethik komme und mich eben ganz viel mit Gesundheit beschäftigt habe in den letzten 10 Jahren schon, war das jetzt naheliegend, ja, dass ich diesen Zugang einfach hatte. Dann war natürlich schon auch der MBA, also dass man einfach auch wirtschaftlich denken kann wesentlich. Das habe ich halt auch schnell gemerkt und manchmal auch an der Uni gemerkt, dass ich dieses wirtschaftliche Denken auch sehr in mir habe. Das haben nämlich nicht alle Leute an der Uni. Also wie geht man mit Ressourcen und wie geht man mit finanziellen Ressourcen und was macht Sinn, was macht keinen Sinn, als Geld auszugeben. Also das ist sicher kein Schaden. Aber ganz ehrlich, Netzwerke sind schon auch in der Wirtschaft das Um und Auf. Also es ist schon, der Wirtschaftspsychologie MBA war schon auch etwas, wo man Leute kennenlernt. Ich habe mich in Kuf dann sehr gut vernetzt, weil es immer eben so ein Ziel war, seit ich eben wusste, Graz ist vielleicht auch nicht der Königsweg für mich, dass ich geschaut habe, gehe ich zu Veranstaltungen, lerne interessante Leute kennen und diesen MBA machen halt dann auch oft einflussreiche Personen. Ja, also das ist wie in der Wissenschaft eigentlich, ja. Man sagt, ohne Netzwerke, ich kenne so geniale Forscher, die aber so introvertiert sind, nicht zu Tagungen fahren und die nie eine Professur haben werden, weil sie einfach zu in sich gekehrt sind und vielleicht die besten Denker sind. Ja. Das wissen wir, dass das einfach in der Wissenschaft auch dazugehört. Und das ist in der Wirtschaft nicht anders. Da sind Kontakte auch ganz, ganz wichtig. Es gibt so Netzwerke. Ich bin jetzt in einem Netzwerk. Wirtschaftsforum für Führungskräfte heißt das ja auch ganz wichtig, ja, dass man sich mit den Leuten vernetzt, dass man sich austauscht, da gibt es Mentoring-Programme. Also man kann dann einfach ganz viel da auch machen und über das eigene Unternehmen hinaus noch bewegen.
Ja, es ist auch nochmal spannend, dass du das sagst. Also das ist auch ein Teil, den ich immer predige, dass Netzwerke so das A und O sind, dass man erstmal guckt, in welche Branche will man und dann gezielt netzwerkt. Ja. Du hattest vorher schon mal gesagt, dass du immer wieder Phasen hattest, wo du so hin und her geschwankt bist.
Immer. Die ganze wissenschaftliche Zeit. Außer also vielleicht so in der Doktorandenzeit. Also hatte ich auch immer Sorge, also dass ich vielleicht dann nach der 4-Jahres-Stelle als Doktorandin keine Stelle mehr bekomme. Und dann hatte ich aber eh Lust, woanders hinzugehen. Also es war immer so ein bisschen, ja, diese klassische Unsicherheit. Und da, glaube ich, gibt es so zwei Seelen in meiner Brust, weil ich komme aus einem sehr sicherheitsbewussten Haushalt, Familienumfeld, wo meine Eltern beide Staatsbedienstete waren, ja, mit ganz fixen Posten. Jetzt war das immer so, etwas Sicheres zu haben, hat einen hohen Wert. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so wichtig ist mir das gar nicht. Ja. Also ich langweile mich vielleicht auch schneller und ich will dann auch was Neues kennenlernen. Ich habe auch keine Angst vor Veränderungen. Und deshalb war das dann eigentlich eine Zeit lang sehr schön. Ja. Also ich fand das dann auch wieder ganz lustig, ja, wieder Stopp zu wechseln, wieder woanders hinzugehen und viel unterwegs zu sein. Also das war eine Zeit lang auch das Schöne an dem Job, finde ich. Ja. Nur habe ich irgendwann gemerkt, jetzt komme ich an meine Grenzen und das ist vielleicht nichts, was ich bis zu meiner Rente machen möchte, die doch noch ein bisschen dauert, bis ich da bin.
Aber während dieser Phasen, wo du so hin und her überlegt hast, hast du da irgendwie aktiv versucht, da irgendwie Lösungen zu finden?
Ja, ich bin fast in den Journalismus gegangen. Ja. Also das war auch immer etwas, was ich interessant fand. Ich habe während meines Studiums auch mal ein Praktikum gemacht bei einer Zeitung und hatte da auch ein Gespräch bei einer spannenden Wochenzeitung in Wien. Das wurde dann aber nichts, aber das war doch, also ich hatte da auch Einladungen genau für diese Branche und fand das auch immer spannend, was natürlich genauso prekär ist, wenn nicht noch prekärer als die Wissenschaft. Na, das ist mal ganz freiberuflich. Aber das war schon immer was, was ich mir auch vorstellen könnte. Die Idee, wirklich wieder in die Wirtschaft einzusteigen, kam erst später, muss ich sagen. Ja, das war dann wirklich erst so in der Zeit vor Graz, als ich eben da nicht genau wusste, wie es weitergeht oder ob ich die Stelle überhaupt bekomme. Und dann eben während Graz. Ja, das ist eigentlich das, was ich auch kann, wo ich weiß, das liegt mir genauso. Und da war das dann eher konkret. Und ich glaube, in dieser Phase davor, eben zu Bielefeld und diese Postdoc-Phase, war schon so die Hoffnung, es geht dann irgendwie weiter. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich kann auch noch so mobil sein und würde auch wieder woanders hingehen. Und das hat ja dann auch mit Erlangen geklappt, mit dieser 5-Jahres-Stelle. Das war dann schon die richtige Entscheidung. Also ich würde zurückblickend nicht sagen, ich würde irgendwas komplett anders machen vom Verlauf her oder dass ich sage, ich habe da irgendwie was ganz falsch. Also auch die Zeit in Bielefeld, wo ich jetzt nicht so glücklich war, finde ich, gehört einfach dazu. Ja, das war einfach auch wichtig. Da habe ich auch nette Leute kennengelernt. Das war nochmal ganz anders. Aber ich würde jetzt sagen, auf einer befristeten Professur würde ich rückblickend gesehen nicht mehr so viel investieren. Öfter Nein sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Frauending, ja. Einerseits eben, weil man sich sehr verantwortlich fühlt, eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass man das Gefühl hat, wenn ich es jetzt nicht mache, wer macht es dann? Ja, dann macht es wieder ein Mann. Und andererseits war ich natürlich auch in dieser sehr vulnerablen Position, ja, weil ich dachte, wenn es dann weitergeht, da muss ich vorweisen können, was ich alles gemacht habe. Da muss ich wirklich auf allen Ebenen ganz viel nachweisen können. Und das würde ich, glaube ich, nicht mehr so handhaben. Weil es ist, man weiß es, diese Verfahren, entweder sie wollen einen oder sie wollen einen nicht. Da. Es gab ja wirklich, also ich habe auch einige Berufungskommissionen miterlebt dann in Graz. Also manche Entscheidungen sind dann halt einfach doch anders geprägt.
Möchtest du damit sagen, dass die besten Auslese nicht immer die besten Auslese ist?
Ja, das Netzwerke, wie gesagt, ne, spielt auch immer auch eine große Rolle. Und ja, also es gibt ja unterschiedliche Perspektiven darauf, wer die Besten sind, ne? Das ist halt auch immer so ein Thema.
Ja. Gibt es irgendwas, was du vermisst aus der Wissenschaft jetzt?
Noch nicht. Also wie gesagt, ein Jahr, da bin ich jetzt in dem Sinn draußen. Es mag vielleicht wirklich daran liegen, dass ich eben jetzt einige Sachen weitermachen kann. Ich habe jetzt im Herbst auch 2 Lehraufträge, jetzt kommenden Herbst, auf die ich mich jetzt auch freue. Jetzt hatte ich wirklich ein Jahr Lehrpause, was mir sehr gut getan hat, weil eben ab der Professur lernt man ja sehr viel. Und ich halte auch nach wie vor Vorträge, die ich eben jetzt so mit Wirtschaft, Ethik und Gesundheit kombinieren kann. Gerade jetzt am Mittwoch hatte ich in so einem schönen Netzwerk einen Vortrag zu Kommunikation in interkulturellen Teams. Interkulturelle Kommunikation war das Thema meiner Wirtschaftspsychologie-Masterarbeit. Also das war irgendwie schön, das aufgreifen zu können. Und das war für Professionals. Das ist dann, finde ich, auch immer sehr schön, wenn man hier in den Austausch kommt. Dann eben, wie gesagt, dass ich hier mit der Ethikkommission jetzt durchstarten kann nächste Woche. Das ist natürlich auch was, wo ich den Eindruck habe, ich meine viele Erfahrung aus doch 4 Ethikkommissionen, glaube ich, in denen ich tätig war, einbringen und hier was bewirken. Also noch fehlt mir nichts. Also mir fehlt es nicht, Drittmittel einwerben zu müssen. Mir fehlt es nicht, in langen Sitzungen sitzen zu müssen. Das gibt's hier nämlich auch nicht. Ja, da schaut man doch immer sehr auf Effizienz. Habe ich schon gehört, dass in manchen Unternehmen anders ist, dass es da auch langatmige Sitzungen gibt, wo nicht so viel rauskommt. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Also es wird wirklich sehr effizient gearbeitet. Macht dann eine Sitzung, wenn es auch Sinn macht. Und das habe ich an der Uni zum Teil wirklich anders geliebt. Dann ist das Budget kein Thema, wenn man etwas dafür leistet. Ja, also es wird wirklich Leistung honoriert. Es wird Innovation unterstützt. Also, wo man dann, frag mich in 2 Jahren nochmal, ja. Aber momentan fehlt mir noch nichts, nein. Also, ich freue mich jetzt schon auch wieder mit Studierenden zusammenzuarbeiten können, irgendwie im Herbst, das wird sicher auch nicht. Aber es ist dann wirklich so ein kleiner Teil und das ist ein abgeschlossener Block und es nimmt nicht so viel Zeit ab. Ich habe einfach auch sehr viele Arbeiten betreut, da habe ich mir auch sehr schwer getan, Nein zu sagen in Graz. Weil ich dachte, ja, wo sollen sie denn sonst hingehen? Ne? Wenn ich die Themen habe und wenn es menschlich passt, dann ist das einfach auch schwierig zu sagen, da geht zu dem oder dem Kollegen und sie sagen, na, da war es schon zu streng in der Vorlesung oder ich glaube, mit dem kann ich nicht so. Ja. Das ist ja dann oft menschlich einfach auch ein Thema. Und es, genau, also und ich habe auch hier nicht das Gefühl, dass ich so abartig viel arbeiten muss, ja, obwohl ich da jetzt eine Mittelmanagement-Position habe. Eben ein Teamleiter, aber es ist alles im Rahmen. Ja? Also die Freizeit mit dem Berufsleben lässt sich viel besser vereinbaren. Ich bin jetzt in 10 Minuten mit dem Rad in der Arbeit und ich saß früher stundenlang im Zug, ja? Um von meinem privaten Lebensort zum Universitätsort zu kommen. Stundenlang, was ich da 2 Tage im Zug verbracht habe. Und das ist schon auch Lebensqualität, muss ich sagen.
Ich würde gerne noch mal zurück zu deinem MBA kommen. Wie hast du dich dazu in, also wie hast du entschieden, genau diesen MBA zu machen? Weil das Angebot ist ja so groß, aber es scheint ja, dass du da schon so ein bisschen wusstest, vielleicht in welche Richtung du willst, oder?
Ja, also mich hat die Psychologie immer interessiert und eben auch die Wirtschaft. Jetzt war das irgendwie eine schöne Kombi. Es war an der FH in Kufstein, wo ich eben auch schon länger in meinem privaten Lebensort habe. Und es war in einer Zeitung ein Artikel darüber, dass das jetzt der neue MBA ist. Und den habe ich gelesen und die Inhalte mir genauer angesehen und dachte, das klingt gut. Ja. Also diese MBAs sind ja so ein bisschen umstritten, ja, gerade so im akademischen Bereich, weil man halt relativ viel dafür bezahlt. Und es ist jetzt nicht so, dass man so irrsinnig strebern müsste. Ja. Also das muss ich auch sagen. Also wenn man sich leicht tut beim Lernen, dann ist das wirklich sehr gut bewältigbar, berufsbegleitend. Aber ich dachte, ja, eben wenn ich in die Wirtschaft will, da hat es einen anderen Wert, ja, als an der Uni. Das ist, muss man dann einfach anders bewerten, auch wenn man sich für so etwas entscheidet. Und inhaltlich hat es mich einfach angesprochen, ja, weil ich dachte, eben diese psychologischen Aspekte, eben Human Resources war auch ein Thema, Employer Branding, all das, was ich jetzt tatsächlich auch brauchen kann. Und das Interessante war, ich habe es auch für die Wissenschaft dann gut brauchen können, diese Inhalte. Ja, also es gab viel zu Leadership. Zum Beispiel, ja. Also hat es an der Uni auch Angebote gegeben, die ich dann auch besucht habe. Ich habe mich an der Uni auch ständig fortgebildet, weil ich das einfach wichtig finde. Aber das war schon nochmal ein anderer Schwerpunkt. So, ja. Wie kann man auch ein Team führen und was ist möglich und was muss man vielleicht ein bisschen anders steuern? Auch so Change-Prozesse, ja, weil es ja in Kriegenapparaten auch nicht ganz einfach Veränderungen herbeizuführen. Das spürt man ja auch regelmäßig an der Uni. Also das war einfach inhaltlich schon sehr wertvoll. Positive Psychologie, kann ich mich erinnern, war auch ein Modul, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da ging es darum, dass er in der Psychologie ging sehr lang immer um die Frage, wie kann man kranken Menschen helfen oder Menschen, die es nicht gut geht. Und hier in der positiven Psychologie wird die Frage genau andersrum gestellt, sondern was kann man tun, dass es Menschen gut geht? Und wie kann man Menschen motivieren, dass sie gerne in die Arbeit gehen? Was ist sinnstiftend für Menschen? Ja, also so wirklich diesen positiven Ansatz. Das fand ich auch sehr spannend. Also wirklich, wo ich dann auch natürlich in der Recherche und in der Arbeit für dieses Modul draufgekommen bin. Ja, sinnstiftend ist die Forschung. Ja, so ist es nicht. Aber ich dachte, ja, wenn man forscht und das ist das Thema, an dem man gerne arbeitet und es hat vielleicht auch noch einen gesellschaftlichen Wert, also. Das ist es nicht, wo man sagen müsste, dass hier die Bedingungen nicht gegeben sind, um positiv in die Arbeit gehen zu können und das als Lebenssinn auch entdecken. Das, glaube ich, hat mich auch so lange in der Wissenschaft gehalten.
Ich glaube, also so wie ich das beobachte jetzt gerade und ich das auch von mir kenne, dieses Forschen selber ist das, was uns hält
Genau.
und wir aber gar nicht den Rest dann mitbewerten für eine Zeit lang.
sondern gesagt, wie, ja, ich mache das ja gerne, was ich mache. Aber es ist halt wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was wir machen in der Wissenschaft.
Ja.
Und alles spielt dann ja nachher zusammen, wenn es darum geht, wie man sein Leben auch gestalten will. Und da.
Und weißt du, was auch das Thema einfach ist in der Wissenschaft? Wenn du dann eine Professur hast, dann kommst du fast gar nicht mehr zum Forschen. Du musst einfach dich ständig um Drittmittel kümmern. Du sitzt eben ganz viel in Kommissionen, gerade als Frau. Vielleicht habe ich das auch komplett falsch gemacht, während andere Frauen schaffen es, sich da besser abzugrenzen. Ich weiß es nicht. Ich habe Berge von Gutachten geschrieben, ja, für Zeitschriften, also Journals. Es ist alles wichtig. Ja. Wie gesagt, es ist alles wichtig. Journal, Gutachten für Studierende, deswegen eine Forschungsaufenthalt brauchen oder für ein Stipendium. Und dann natürlich die Gutachten zu den Masterarbeiten, zu den Dissertationen, die ich betreut habe. Also ein ganz großer Teil meiner Arbeit war Gutachten. Mhm. Und die Forschung selbst, also dass ich wirklich mal mich wieder hingesetzt habe, so wie in meiner Postdoc-Phase in Erlangen und über irgendwas nachgedacht habe und viel dazu gelesen habe, das wurde immer weniger. Und das hat mir auch gefehlt, muss ich sagen, weil es war wirklich Wissenschaftsmanagement. Da bin ich vielleicht ein bisschen naiv rangegangen. Ich kann mich gut erinnern, dass in Erlangen eine Kollegin mal gesagt hat, naja, als Professor macht man dann eher Wissenschaftsmanagement. Sie hat das schon so gesehen. Und ich habe das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Ich dachte, ich werde immer Zeit für Forschung haben, aber man hat keine Zeit mehr. Lange dachte ich ja auch, ja, das sind die Wichtigtuer, die glauben, sie müssen überall dabei sein, diese Professoren, die nirgends Nein sagen können. Aber es ist wirklich ganz schwierig. Ja. Ich hätte es vorher nicht geglaubt, ja, dass das so hart ist, dann gewisse Dinge abzusagen. Oder wenn eine dann irgendein, gerade in meinem Fall bei Demenz, ein gemeinnütziger Verein fragt und man dann am Abend noch einen Vortrag hält. Ich habe es nicht geschafft, da Nein zu sagen. Ja. Auch wenn ich dann kein Honorar bekommen habe und auch wenn es 20 Uhr am Abend war und ich seit 8 Uhr morgens im Hörsaal gestanden habe. Mhm. Das ist einfach, man fühlt sich, wenn man dieses Verantwortungsbewusstsein hat oder dieses, das du auch mitbekommen hat, dann tut man sich ganz schwer.
Mhm.
Dann fühlt man sich verantwortlich und hat auch doch eine Position, in der man von Steuergeldern bezahlt wird. Das muss einem einfach auch bewusst sein, ja, dass das etwas ist, wo man, und das ist zumindest mein Zugang, etwas für die Gesellschaft auch leisten sollte. Das war auch ein Grund, wo ich dachte, ich fühle mich da jetzt verpflichtet und ich habe es ja im Grunde auch gerne gemacht. Es war einfach in Summe nur zu viel.
Mhm. Mhm. Du bist jetzt ja eine von zwei ProfessorInnen, die bei mir waren. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch einige gibt, die auch mit sich hadern, ohne jemandem was unterstellen zu wollen. Aber gerade du aus deiner Position, hast du irgendwelche Ratschläge für Leute, die auf Professuren sitzen und da merken, irgendwie ist es das nicht.
Ich glaube, da renne ich jetzt bei dir offene Türen ein, weil ich glaube, du machst das auch in deinen Coachings. Es ist so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass wir ganz, ganz viele Kompetenzen und Fähigkeiten in der Wissenschaft erlernen, dass das sehr prägend ist und dass man, wenn man es schlau anstellt, das sehr gut in der Wirtschaft nutzen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben nicht glaubt, jetzt hat man diesen Weg eingeschlagen, den muss man jetzt weitergehen, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, wenn man nicht mehr glücklich ist. Wenn man sich nur noch ausgezehrt fühlt und sich von Semester zu Semester handelt. Ich habe dann wirklich auch schon so diese Wochen runtergezählt. So, jetzt ist Mitte Juli, jetzt sind es noch 2 Wochen, Anfang Juli. Und man überlegt dann schon so, und das ist einfach nicht gut. Ja, wenn man wirklich dann schon sich da einfach so durchhangelt und hofft, dass die nächsten Ferien bald kommen, wo man ein bisschen durchschnaufen kann oder einfach zu Dingen kommt, zu denen man sonst nie kommt. Also das glaube ich, es muss eine Leidenschaft sein, weil eben der Dienst ist jetzt nicht so für das, was wir arbeiten auf Professuren, ist jetzt nicht so weltbewegend. Also wenn man sagt, ich liebe diesen Job und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, dann ist es sicher auch das Richtige. Aber wenn man nur noch erschöpft ist, dann würde ich jedem empfehlen zu schauen, was kann ich sonst noch, was macht mir sonst noch Freude, was gibt sonst noch Sinnstiftendes. Und da habe ich, wie gesagt, auch durchaus die Erfahrung gemacht, dass in der Wirtschaft, wenn man die richtige Firma, das richtige Unternehmen wählt, dass man da sehr viel bewegen kann.
Hm.
Also man hört immer,
man hört es immer anders und es wird auch gerade in der Wissenschaft oft so vermittelt, aber in der Wirtschaft ist es so hart und da rollen die Köpfe und natürlich, also es ist natürlich, nachdem ich People and Culture bin und dadurch auch die ganzen Personalangelegenheiten mitbekomme, natürlich ist da mehr Durchlauf, ja, was Kündigungen und so auch betrifft, ja, wenn was nicht passt. Aber man muss sich auch bewusst machen, es gibt ja auch viel mehr Positionen in der Wirtschaft. An der Uni ist es ja so, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich jetzt in Graz bin, komme ich da jemals wieder weg. Ja. Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich da auf Dauer sein möchte. Mhm. Und man weiß, es ist nicht so einfach von Professur auf Professur, weil sich eben doch die Besten dann bewerben in diesem Flaschenhals. Und ich kenne auch einige, die irgendeine Station als Durchlaufstation gesehen haben. Also ich dachte, ja, und dann, wenn die Stelle in Berlin frei wird, bewerbe ich mich da und dann bin ich da, wo ich immer sein wollte. Und es hat nicht geklappt. Mhm. Sie sitzen jetzt auf irgendwelchen Professuren in Städten, in denen sie nicht sein wollen, wo sie weiterhin zu ihren Familien pendeln müssen, weil das nicht geklappt hat. Und das muss man halt alles wollen. Ja? Also ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ich sage nur, wenn man merkt, es passt nicht, dann soll man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwas anders nicht könnte oder dass alles andere ganz furchtbar oder eben sinnentleert ist. Oder also es gibt so viele tolle Firmen, die einfach auch was bewegen wollen und die genauso Leute suchen, die auch selbstständig denken können, die eben nicht so Mitläufer sind. Und genau das können wir. Also diese Disziplin und das Durchhaltevermögen, das wir in der Wissenschaft lernen oder auch die Eigenverantwortung, das ist ja genau das, was uns dann auch für Führungspositionen in der Wirtschaft geeignet macht. Wobei ich nicht sagen will, dass ich nicht auch Wissenschaftler kenne, bei denen ich mir nicht vorstellen könnte, dass die in der Wirtschaft glücklich würden, weil sie dann einfach eben doch zu elfenbeinturmmäßig sind. Mhm. Aber für die ist es dann wahrscheinlich auch das Richtige. Also ich würde mir nicht zu viele Sorgen machen. Wenn ich denke, sag manchmal so rückblickend, wenn ich gewusst hätte, dass ich eines Tages diese schöne Position bekomme, hätte ich mir weniger Sorgen gemacht.
Mhm. Mhm. Du hattest eben noch was. Ah, genau, mit den Alternativen, wo du gesagt hast, du willst nicht Plan B oder Alternative nennen. Mhm. Ich bin da auch von abgerückt. Also als ich selber noch in der Wissenschaft war, habe ich immer von Plan B gesprochen. Plan B war die Schule. Das war aber nie ein Plan B bei mir.
Das haben wir ganz oft, dass die Lehrer nicht in die Schule gehen wollen, wenn ich das könnte. Ne?
Ja. Und für mich ist es jetzt eher ein Optionen aufbauen.
Genau. Ne?
Also das Wissenschaft eins von mehreren Optionen ist, die man irgendwie auch gleichwertig behandeln kann und nicht sagen muss, Wissenschaft ist irgendwie höher gewertet, sondern auch die anderen Dinge haben Daseinsberechtigung. Und gerade auch, wenn du sagst, so Wissenschaftler, die in ihrem Elfenbeinturm sind, vielleicht wäre es anders gekommen, wenn sie sich früh auch mit diesen Ideen auseinandergesetzt hätten.
Ja, also es gibt es durchaus Leute, für die ist Wissenschaft perfekt und die können auch mit den Rahmenbedingungen umgehen. Aber genau, wenn es nicht so ist, wäre es sicher schlau, sich zu überlegen, was kann ich denn sonst noch? Ne?
Mhm.
Es wird oft als der Königsweg dargestellt. Also ich hatte tatsächlich damals in Bielefeld, als ich überlegt hatte, auszusteigen, auch mit einem Professor gesprochen, der mir das genauso gesagt hat. Also ich finde, die Wissenschaft ist nicht der Königsweg. Also ich finde es schön, wenn sie auch was anderes machen wollen. Also das fand ich auch gut, das von einem Professor zu hören, ne? Weil es ist ja schon oft so in der Wissenschaft, das heißt was, du gibst deine wissenschaftliche Karriere auf und so quasi, das wäre ja Wahnsinn, wenn man das macht, weil es gibt ja nichts Besseres und das würde ich so nicht unterschreiben.
Das wäre jetzt nämlich meine letzte Frage gewesen. Hast du direktes Feedback gekriegt damals, als du gegangen bist?
Ja, es war ja wirklich ganz interessant, weil ich schon in den Verhandlungen war für meine Lebenszeitprofessur und alle haben geglaubt, ich nehme das natürlich an, ja, weil jetzt habe ich da 5 Jahre lang was aufgebaut, habe viel investiert und das war in den Köpfen vieler gar nicht denkbar, dass ich das aufgeben könnte. Ich habe das auch nicht kommuniziert. Also ich habe schon manchmal so gesagt, ja, ich mache es nicht unter allen Umständen. Jetzt muss ich noch schauen, was da rauskommt. Also so habe ich schon gesprochen, aber das haben manche so als Koketterie wahrgenommen. Ja, da bin ich gar nicht ernst genommen worden. Ja. Das habe ich gedacht, Professur gibt mir nicht auf. Was ganz interessant war, ein so ein Feedback war, wo ich dachte, das ist spannend. Erst wenn man geht, dann hört man solche Dinge, nämlich wie die Guten gehen immer. Ja. Ich dachte, ist das für dich jetzt auch einerseits problematisch gegenüber den Guten, die bleiben, ja, und andererseits, dass man erst dann als, oh, jetzt haben wir einen Verlust, dann das erst honoriert wird, was man geleistet hat. Das ist ganz spannender von dieser Seite her gesehen. Viele fanden es irgendwie einfach schade, ja, die gesagt haben, was mit deinem Vorzeige-CV, weil es eben doch relativ nach außen hin wirkend sehr smooth gelaufen ist, aber es war jetzt nicht alles immer so toll. Also ich hatte schon auch meine Herausforderungen, aber so auf dem Papier sieht mein Lebenslauf sicher sehr straight aus, ja, das stimmt. Und das fanden halt manche irgendwie schade, weil das auch so das Thema, dass ich als Frau auf einer Professur natürlich auch als Role Model für jüngere Kolleginnen gewirkt habe. Und ich habe mich auch für Gender Studies und in der Curricularkommission für Gender Studies oder im Arbeitskreis für Gleichberechtigung eingesetzt. Also ich habe schon auch diese Frauenthemen aufgegriffen und habe versucht auch zu wirken. Ich hatte auch einige Doktorandinnen, bei denen es mir auch sehr leid tat, dass ich die dann verabschieden musste. Also ich habe immer geschaut, dass ich die Leute gut unterbringe. Bevor ich gegangen bin, ich habe das auch relativ langfristig geplant. Also ich habe mir wirklich ein halbes Jahr gegeben, um alles gut abzuwickeln. Mhm. Alle Drittmittelprojekte mussten ja übergeben werden. Das ist ja auch ein ziemlicher bürokratischer Aufwand, wenn man so ein Drittmittelprojekt dem anderen übergibt und so. Also das war mir ganz wichtig. Da war auch die Geschäftsführung meiner jetzigen Firma sehr offen, weil ich denen das gesagt habe, dass ich einfach noch dieses halbe Jahr brauche, um das gut abschließen zu können. Und ein halbes Jahr, das klingt jetzt für eine Uni nicht lang, aber in der Wirtschaft ist das eine Ewigkeit. Ja? Also, dass man wirklich sagt, ich komme erst in einem halben Jahr, das war eigentlich Wahnsinn. Ja? Aber ich habe dann so einen Mittelweg gefunden, dass ich nicht schon so ein bisschen eingearbeitet habe, als ich auch noch nicht eingestellt war. Jetzt hat man da, war auch eine stressige Zeit, aber mir war das ganz wichtig und das würde ich eben auch empfehlen, wenn das jemand überlegt, gut abschließen. Ganz gut abschließen, dass man keine verbrannte Erde hinterlässt oder dass man da Leute in der Luft hängen lässt, die nicht wissen, wie es weitergeht. Also ich habe wirklich mit Kolleginnen gesprochen, ob die jetzt ein Projekt von mir übernehmen würden und die Mitarbeiterin mit übernehmen und so. Ja, das hat dann alles ganz gut geklappt. Ja, also das war das. Also die Doktorandinnen und manche waren auch richtig traurig, dass ich gegangen bin. Also es war einfach in erster Linie sehr, sehr schönes Feedback oder schöne Rückmeldungen. Und es gab natürlich viele Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe oder wo noch Projekte anstanden. Ja, also es waren schon manche, die vielleicht sogar so ein bisschen sauer waren auf mich, ja, dass ich da jetzt einfach gehe. Und dann gab es natürlich auch dieses Vorurteil, ich würde gehen, weil man in der Wirtschaft ja so viel besser verdient und so, aber das war wirklich jetzt nicht der Hauptgrund. Also das war jetzt nicht so, dass ich wegen des Geldes die Wissenschaft aufgegeben hätte, wenn alles andere gut gepasst hätte. Also das muss man auch sagen. Aber ja, das waren so die unterschiedlichen Rückmeldungen.
Ja, spannend. Also dieser Mix, den habe ich auch von Oliver gehört, als er von seinem Ausstieg erzählt hat. Vielen Dank, dass du deinen Lebenslauf jetzt mit uns geteilt hast und deinen Werdegang überhaupt. Und ich finde es super, super spannend. Und ich hoffe, dass andere ProfessorInnen sich halt auch so ein bisschen dadurch ermutigt finden, über diese Dinge nachzudenken, falls sie merken, dass da irgendwas nicht passt. Und dass man tatsächlich auch gut irgendwo anders unterkommen kann. Und da fand ich es super, dass du dich bei mir gemeldet hast, um zu sagen, hier, ich erzähle gerne mal davon. Vielen Dank dafür.
Gerne. Danke für die Einladung.
Wenn du aus diesem Gespräch etwas für dich mitnehmen konntest, dann frag dich gern, was davon gerade auch für deinen eigenen Weg relevant ist. In den Shownotes findest du Informationen zu meiner Gästin, sowie Links zu meinen Angeboten rund um Leaving Academia. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über ein Abo oder eine Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Leaving Academia.